HR Info. Das Interview.
Mit Alexander Schmidt und Christoph Schäffer. Vor genau 70 Jahren nahm in Frankfurt die Kreditanstalt für Wiederaufbau ihre Arbeit auf. Der Name war damals Programm. Kurz nach dem Krieg sollte die Bank im Besitz des Bundes und der Länder den Wiederaufbau der Bundesrepublik finanzieren. Heute ist die KfW weltweit aktiv mit über 6.000 Mitarbeitern und rund 80 Büros in aller Welt. Die Förderung von Entwicklungsprojekten gehört zu ihren wichtigsten Aufgaben. Zuständig dafür ist seit einem Jahr Professor Joachim Nagel. Der 1966 in Karlsruhe geborene Volkswirt verantwortet das internationale Geschäft der KfW. Für HR Info das Interview haben wir Joachim Nagel in der KfW-Zentrale am Frankfurter Palmengarten getroffen.
Herr Professor Nagel, Sie sind seit gut einem Jahr im Vorstand der KfW und da zuständig für das Auslandsgeschäft. Können Sie sagen, wie viel Geld Sie in dieser Zeit in etwa bewegt haben? Ist das ein Thema bei Ihnen auch im Kopf?
Na, also ich glaube, man schaut bei uns nicht so sehr jetzt auf die Zahlen. Aber ich meine, natürlich weiß man das durch die Bilanzzusammenhänge. Und das ist natürlich auch für uns durchaus eine Steuerungsgröße. Zwar nicht im täglichen Geschäft, aber es dürften so in der Größenordnung sein, um die 25 Milliarden Euro, um die es hier geht.
Ui, wird es Ihnen da manchmal schwindelig?
Naja, Sie kennen ja vielleicht meine Vorgeschichte als ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Bundesbank. Da war man, muss man sagen, solche Größenordnung durchaus gewöhnt. Aber dennoch, man geht da immer mit einer gewissen Demut ran und weiß natürlich schon, welche Verantwortung man hier hat.
Mit diesem Geld finanzieren Sie jetzt hier bei der KfW zum einen deutsche Unternehmen, die bei ihren Projekten im Ausland Unterstützung suchen, zum anderen fördern Sie ganz direkt Entwicklungsprojekte in aller Welt. Hatten Sie da im vergangenen Jahr, in dem Jahr, dass Sie jetzt hier im Vorstand der KfW sind, ein Lieblingsprojekt, das Ihnen ganz besonders am Herzen lag?
Also was mir wichtig ist, wir fördern nicht nur deutsche Unternehmen, aber eben auch insgesamt auch europäische Unternehmen. Und es ist ja so ein Potpourri zwischen klassischer Entwicklungszusammenarbeit und Unterstützung der europäischen Wirtschaft, Unternehmen, die im Ausland tätig sind. Was mir eigentlich an der Arbeit gefällt, ist nicht das einzelne Projekt, es ist dieser Querschnitt der Aufgaben. Einfach diese bunte Mischung von typischen klassischen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, Wasserprojekte, landwirtschaftliche Projekte bis eben zu Großprojektfinanzierung. Also das ist das, was den Reiz für mich und der Aufgabe ausmacht.
Trotzdem gibt es ja vielleicht so ein Projekt, wo man denkt, wow, das ist aber wirklich eine ganz tolle Idee oder das ist etwas, was zukunftsweisend ist, also wo man sich so richtig begeistert.
Also was mich mitgenommen hat dieses Jahr, war eine Reise nach Mali. Mhm. Das war ein Projekt, wo es darum geht, Dörfer, dörfliche Gemeinschaften in ihrer Wassernot sofern zu unterstützen. Immer große Wassernot, Mali ein wasserarmes Land. Und dort hat man eben geschafft, durch Kleinststaudammprojekte Dörfer zu unterstützen. Das heißt, die Frauen, insbesondere die Frauen, waren nicht mehr gezwungen, in der Nacht nach Wasser zu suchen. Es gab dadurch eben höheren landwirtschaftlichen Ertrag. Der höhere Ertrag konnte zum Teil auch dann in den angrenzenden Städten verkauft werden. Also auch wirklich ein Thema, wo man sehen konnte, da hat es auch zusätzlichen Wohlstand gegeben, die wirklich die große Not konnte gelindert werden. Es war eine Reise, ein Projekt, was mich sehr beeindruckt hat.
Greift Sie das persönlich an, wenn Sie dann vor Ort sehen und Armut sehen? Wird das für Sie erfahrbar oder lassen Sie das gar nicht so richtig an sich herankommen?
Das funktioniert. Also bei mir funktioniert es nicht. Das erwischt einen immer wieder, wenn man unterwegs ist. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man davon mitgenommen wird, dass man mit offenen Augen sieht, wie groß die Probleme zum Teil sind. Ich meine, das erdet einen auch, weil man dann Themen, die einem hier so mitunter begegnen, auch ganz anders einordnet. Entwicklungszusammenarbeit hat immer eine ganz große humanitäre Seite. Mich beschäftigt das auch immer wieder und das lässt einen nicht los.
Bevor Sie zur KfW kamen, Sie haben es bereits kurz angesprochen, waren Sie 17 Jahre bei der Deutschen Bundesbank und bevor Sie dort Vorstand wurden, waren Sie Leiter des Krisenstabes, unter anderem während der weltweiten Finanzkrise vor rund 10 Jahren. Inwieweit hat Sie diese Erfahrung, diese Zeit damals geprägt?
Klar, ich meine, wenn man 17 Jahre lang für eine Notenbank und gerade für die Deutsche Bundesbank arbeitet, das ist eine tolle Institution, tolle Kolleginnen und Kollegen, die ich aber im Übrigen auch auf andere Art und Weise hier bei der KfW wiedergefunden habe. Aber es ist natürlich eine prägende Zeit gewesen. Vieles hat man davon mitgenommen, gerade aus der Zeit der Finanz- und Staatsschuldenkrise, sich vielleicht nicht immer, sage ich jetzt mal, verrückt machen zu lassen, auch Ruhe bewahren zu können, Dinge auch managen zu können. Und insofern bin ich für die Zeit bei der Deutschen Bundesbank dankbar.
Sie sagen nicht immer verrückt machen lassen, die Ruhe bewahren. Ist das auch so ein bisschen eine Wesensart von Ihnen? Sie wirken ja auch immer sehr ruhig, sehr geerdet. Ist das eine Stärke von Ihnen?
Naja, ich weiß nicht, meine Familie, die wird vielleicht eher sagen, naja, du bist ja die Ungeduld in Person. Ich meine, da schlagen so zwei Seelen in der Brust. Aber es hilft schon, wenn man versucht, Dinge mit einer Gelassenheit, ist vielleicht das falsche Wort, aber mit einer Ruhe, mit einer Nüchternheit anzugehen. Das hilft einem, Themen besser zu analysieren. Aber auch meine Kolleginnen und Kollegen hier bei der KfW würden durchaus sagen, naja, der Nagel, der kann auch mal anders und ist doch manchmal auch ungeduldig. Also da gibt es auch mehrere Facetten der Person.
Die KfW hat sich ja damals den Ruf erworben, die dümmste Bank Deutschlands zu sein. Sie kennen diese Schlagzeile einer Boulevardzeitung, weil sie an die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers noch über 300 Millionen Euro überwiesen hatte, obwohl diese schon pleite war. Sie waren damals auf der anderen Seite. Ironie des Schicksals, dass Sie selbst heute bei der KfW sind?
Ach, Ironie des Schicksals, weiß ich nicht. Ich meine, diese Schlagzeile, die ist natürlich durchaus für die KfW sicherlich wenig erfreulich gewesen und wirkt natürlich mitunter heute noch nach. Sie fragen ja auch gerade. Ich glaube, man darf nicht so überheblich sein und zu sagen, solche Fehler können einem selbst nicht passieren. Man muss aus Fehlern lernen. Ich glaube, die KfW hat ihre Lektion durchaus gezogen. In Finanzprozessen gibt es eben sehr komplexe Verfahren, Themen. Das war damals auch nicht so ganz einfach zu überblicken. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube, es gilt jetzt auch wie bei vielen so vielen anderen Themen, dass man eben nach vorne schaut und versucht, eben solche Fehler zu vermeiden.
HR Info, das Interview mit Professor Joachim Nagel, Vorstandsmitglied der KfW in Frankfurt, zuständig für das Auslandsgeschäft. Herr Nagel, wir bringen unseren Gesprächspartnern immer eine Kiste mit. Die reiche ich Ihnen jetzt mal rüber. Das ist die berühmte HR Info Interview Box.
Die sieht ja zunächst mal unspektakulär aus. Aber ich bin mal gespannt.
Schauen Sie mal rein.
Ich schaue mal rein. Ja.
Genau.
Wir haben ja irgendwie Weihnachtszeit. Darf man irgendwie auch mal was auspacken? Ja, ich meine, für Ihre Hörer, das ist auch nicht so spektakulär, was mich jetzt da erwartet. Ein Blatt Papier mit einem Gummi
zusammen. Die Aufgabe wird sein, dass Sie es dann auch noch beschreiben, was Sie da sehen.
Naja, da kann ich mich gut dran erinnern. Das war auf einer Dienstreise in Jordanien, in Sartari, im dortigen Camp, Flüchtlingscamp an der syrischen Grenze.
Das ist ein Foto, was Sie in einer ungewohnten Situation
zeigen. Genau, und da sieht man, wie ich versuche hier mit den jungen Schülerinnen auf dem Bolzplatz, auf dem Fußballplatz, meinem Kollegen, der da im Tor steht, ein Tor reinzukicken. Aber ich glaube, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, es ist mir gelungen. Ich weiß, es ist mir nicht gelungen. Okay. Aber es war damals eine klasse Geschichte, hier mit den Schülerinnen ein bisschen Fußball spielen zu können. Und um auch zu zeigen, dass man da jetzt nicht irgendwie abgehoben da ankommt aus Deutschland. Und ich meine, das ist auch ein bewegender Moment damals gewesen. 80.000 Menschen in diesem Flüchtlingslager, viele jugendliche Kinder, die unter sehr schwierigen Bedingungen dort versuchen zu leben.
Das ist direkt an der syrischen Grenze. Also diese Kinder haben den syrischen Krieg hinter sich gelassen, sind als Flüchtlinge dort in dieser gigantischen Stadt, muss man schon sagen, gestrandet. Die KfW fördert dort ein Photovoltaikprojekt.
Ja, nicht nur. Es war das Projekt, für das ich dann dort war, um diese Photovoltaikanlage zu eröffnen. Aber wir sind dort auch in anderen Aktivitäten, auch Bildungsaktivitäten. Da gibt es auch Schulen, Kindergärten. Das sind viele Hilfsorganisationen, Entwicklungsbanken.
Hätten Sie in Ihrer früheren Tätigkeit, wo Sie zuständig waren für Finanzmärkte, für Controlling bei der Bundesbank, damit gerechnet, dass Sie als Banker mal in so eine Situation geraten, mit Jugendlichen in der Wüste Fußball zu spielen?
Na gut, ich meine, man weiß nie, was das Leben mit einem vorhat. Klar, würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Aber umso mehr, ich sage immer zu meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr denkt, dass Geldpolitik einfach sei, dann lade ich euch mal in die Themen der Entwicklungszusammenarbeit ein. Weil auch gerade hier lernt man immer wieder, wie schwierig es ist, solche Projekte erfolgreich zu führen, wie viele Akteure mit einzubeziehen sind. Und sowas zu erleben, ich sage Ihnen ehrlich, ich wäre froh, dass es dieses Flüchtlingslager nicht geben würde. Mhm. Ja. Ich meine, das würde man sich natürlich am meisten wünschen, dass man über solche Themen gar nicht zu sprechen hätte. Wird einem im Übrigen auch immer bewusst, wenn man mit den Jugendlichen, mit den Kindern dort spricht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil das war eine dieser Fragen, die ich vielen gestellt hatte. Was ist denn euer größter Wunsch? Und der größte Wunsch ist natürlich, dieser Kinder und Jugendlichen wieder zurückzudürfen in ihre Heimat, nach Syrien. Also das ist das, was einem so mitnimmt, weil ja auch vielfach die Angst besteht, die Menschen wollen woanders hin, nämlich nach Europa. Nee, die allermeisten, die allermeisten, die wollen wieder zurück.
Ist Ihnen das wichtig, bei so einem Termin dann auch selbst vor Ort dabei zu sein? Und wie läuft das ab? Also düsen Sie dann sozusagen mit der KfW-gecharterten Maschine da hin und sind eine halbe Stunde später wieder weg? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist nicht so, wie Sie das jetzt beschrieben haben, dass es hier irgendwie eine gecharterte Maschine gibt. Das ist natürlich ein Linienflug und es sind die Reisen so organisiert. Das ist auch mir immer ein Anliegen, dass man auch wirklich mitgenommen wird bei dem Projekt, erkennt, wo wirklich die Nöte sind, damit man sich auch ein Bild davon machen kann. Also das schöne Bild, was Sie mir jetzt hier gezeigt haben, was eine gute Erinnerung bei mir erwachsen lässt, ist ja einfach nur ein Ausdruck dessen, dass man versucht, ein Stück weit einzutauchen in das, was die Menschen dort bewegt und wie die Menschen dort eben mit ihren täglichen Problemen konfrontiert sind. Und als wir da waren, also das war ein Tag, an dem ein Sandsturm durch Sartari durchgezogen ist. Also es ist nicht so blauer Himmel, Sonnenschein, aber war eher wahrscheinlich das Normale, was die Menschen dort erleben, die eben das Flüchtlingslager in der Wüste haben, nahe an der syrischen Grenze. Also die Reisen sind schon so angelegt, dass wir einen tiefen Einblick bekommen in die Projekte und nicht die Sonnenseiten gezeigt bekommen.
Wie entwickeln Sie solche Projekte? Wie muss man sich das vorstellen? Sie kommen dorthin, zum Beispiel jetzt nach Sartari, schauen sich Projekte an. Wie nehmen die ihren Ursprung? Kommen die Anstöße von Ihnen, von Ihren Mitarbeitern, von internationalen Konferenzen? Wie läuft das in der Praxis?
Also zunächst mal ist es ja so, wir setzen ja im Auftrag der Bundesregierung diese Projekte um. Also es ist ein enger Dialogaustausch der Fachabteilung, der KfW und der zuständigen Ministerien. Das ist im Grunde der Ausgangspunkt. Also ich meine, das darf man an der Stelle nie vergessen. Wir sind hier mit Steuergeldern unterwegs weitestgehend, ja. Insofern ist für mich auch immer wichtig, dass das nicht immer die KfW ist. Es ist die deutsche Bundesregierung, die sich hier engagiert, gerade im Bereich der Flüchtlingshilfe. Das ist so der typische Ablauf, also ein enger Dialog im Austausch mit den jeweiligen Ministerien.
Inwieweit sind Sie da Erfüllungsgehilfe sozusagen? Sind Sie da, haben Sie da ein enges Korsett, in dem die KfW-Bankengruppe sich bewegt? Oder haben Sie auch gewisse Freiräume? Wie läuft diese Zusammenarbeit ab?
Also als Erfüllungsgehilfe, in unserem Fall würde ich das eher als positiv besetzt einwerten, diesen Begriff, weil es einfach ein lang eingeübter Prozess ist zwischen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, KfW insbesondere, dass das auf Augenhöhe geschieht im Dialog. Die beiden Seiten kennen sich hervorragend. Aber nochmal, es sind natürlich weitestgehend Steuergelder, Haushaltsmittel, die an der Stelle zum Einsatz kommen. Und natürlich liegt ein sehr großer Teil der Verantwortung auf der politischen Seite. Aber das ist auch gut so.
Der Entwicklungshilfe, der sogenannten, wird da häufig der Vorwurf gemacht, sie zerstöre lokale Strukturen, Kleiderspenden, zum Beispiel das Schneiderhandwerk oder wir kennen das von den Lebensmittelspenden. Wie stellen Sie sicher, dass genau das nicht stattfindet vor Ort?
Vielfach gibt es ja so diese Vorstellung, da wird halt Geld gegeben und dann ist gut. Wer die Entwicklungszusammenarbeit kennt, weiß, dass das natürlich nicht so ist. Es ist immer ein ganz enger Prozess, der die einzelnen Hilfen oder Investitionen, wie man es auch immer bezeichnen mag, die einzelnen Projekte ist vielleicht die bessere Bezeichnung, eng begleitet, dass die Mittel auch so verwendet werden, wie es vereinbart war. Das ist auch ein gutes Beispiel, nochmal auf dieses Mali-Projekt zurückzukommen. Da war tatsächlich erkennbar, dass mit diesen lokalen, regionalen, kleinen Staubecken, die dann die Wasserversorgung sichergestellt haben für die einzelnen dörflichen Gemeinschaften, auch tatsächlich eine Art Anreiz geschaffen wurde, eine Art Inzentivierung für die dörflichen Gemeinschaften, die Instandhaltung dieser Staubecken für sich zu organisieren. Weil man natürlich gemerkt hat, das bringt mir viele Vorteile, wirtschaftliche Vorteile. Und das ist für mich auch so ein schönes Projekt, wo man quasi den Anstoß gegeben hat mit der Investition und daraus eine gewisse Nachhaltigkeit entsteht. Also die Projekte laufen seit ja wunderbar, die dörflichen Gemeinschaften schaffen das, diese Staubecken für sich so instand zu halten, dass es da eben keine Einschränkung gibt und dass man eben gewappnet ist. In der Regenzeit wird genug Wasser angesammelt, dass man über die Trockenzeit kommt und diese Nöte, die es gab in der Vergangenheit, gehören zumindest dort an der Stelle der Vergangenheit an. Und das ist insofern, finde ich, ein gutes Beispiel.
Es ist ja vor Ort so, dass Sie auch Kooperationspartner brauchen. Sehr häufig sind das staatliche Stellen, Regierungen und deren Organisationen, mit denen Sie in den Ländern zusammenarbeiten, wo Sie Förderprojekte unterstützen. Gibt es da politische Regimes, wo Sie sagen, mit denen geht gar nichts, mit denen können wir nicht zusammenarbeiten?
Also es gibt ja immer wieder Konstellationen. Ich meine, gerade wenn Sie im Bereich Sanktionen denken für einzelne Länder, da gibt es natürlich schon entsprechende, sage ich jetzt mal, No-Gos, auch für die KfW, wo dann eben keine Zusammenarbeit möglich ist. Ich will jetzt aber jetzt exemplarisch keine Länder nennen, aber das ist natürlich ein ganz klar Teil des Regelwerks. Das wird natürlich auch Teil der politischen Prozesse. Da komme ich wieder darauf zurück, welche Rolle die KfW einnimmt. Also typischerweise geht ein Regierungsabkommen jeder Maßnahme zuvor, die wir als KfW für die Bundesregierung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit umsetzen. Also da findet zunächst mal ein politischer Dialog statt.
Mit dem Sie als KfW auch nichts zu tun haben, das auf der politischen Ebene.
Mit dem wir als KfW direkt nichts zu tun haben. Vielleicht auch die Begrifflichkeit ist an der Stelle wichtig. Wir reden nicht mehr, wie es in der Vergangenheit der Fall war, von Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit, was ja anzeigen soll, ein Dialog auf Augenhöhe zwischen zwei souveränen Staaten. Das heißt, da wird schon eng vereinbart, wie die Maßnahme, wie das Projekt ausgestaltet werden kann, damit eben das bestmögliche Ergebnis erzielt werden kann. Aber eben auch in enger Begleitung, das ist uns sehr wichtig. Ich komme nochmal zurück, Mittelfehlverwendung, Korruptionsthemen, dass das alles weitestgehend verhindert werden kann.
Haben Sie denn da vor Ort Maßnahmen? Also wenn Sie bei einer bestimmten Regierung, Organisation das Gefühl haben, da könnte Korruption eine Rolle spielen. Können Sie vor Ort Kontrollmechanismen installieren,
Wir haben Sachverständige, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das hängt natürlich auch von der Art des Projekts ab, in welchem Land wir unterwegs sind. Also wir haben vielfältige Mechanismen, Experten, Expertengruppen, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Und wie gesagt, die Themen werden dauerhaft begleitet. Also insofern, wir schauen uns schon an, was dort passiert, wie es umgesetzt wird. Und zum Teil eben auch in Ländern, die ganz schwierige Bedingungen liefern. Ist auch unsere Aufgabe, unsere Funktion als Bank weitestgehend sicherzustellen, dass hier die Mittel so eingesetzt werden, wie es vereinbart war.
Als besonders problematisch wird ja häufig die Lage in Afrika geschildert. Welches Bild haben Sie persönlich? Sie haben jetzt Mali angesprochen, Sie haben wahrscheinlich schon andere afrikanische Länder bereist. Welches Bild haben Sie persönlich von Afrika, vom afrikanischen Kontinent?
Also Afrika, insofern ist das, was die Bundesregierung hier in den letzten paar Jahren auf den Weg gebracht hat, einfach nur gut zu heißen, ist der Schlüssel für vieles, für viele Probleme, die uns global angehen. Ich würde Afrika und das, was dort passiert, als Ökonom, ich bin ja Ökonom, quasi als globales Gut identifizieren. Was ist damit gemeint? Eben all das, was in Afrika passiert oder nicht passiert, wird Abstrahleffekte haben auf den Rest der Welt. Wenn Sie sich mal die Bevölkerungsprognosen nur anschauen, bis 2050 wird die Bevölkerungszahl in Afrika bei 2 Milliarden liegen, wenn die Prognosen stimmen. Also wir werden irgendwo uns fast verdoppeln in relativ kurzer Zeit. Wenn Sie die ganzen Umweltthemen sich anschauen, die CO2-Themen, die möglicherweise Kohlendioxid, weitere Emissionen, all das, was daraus normalerweise mit einhergeht, die ganzen humanitären Themen. Afrika, ein Kontinent mit 54 Ländern. Jedes Land für sich hat eine andere Herausforderung. Das heißt, man muss auch bei jedem dieser Themen, die man dort angeht, im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, sich die jeweiligen spezifischen Herausforderungen in den Ländern anschauen. Das ist das, was ich kennengelernt habe. Ob wir da über Mali reden oder über Südafrika oder Äthiopien oder Elfenbeinküste, in jedem Land gibt es diese Herausforderungen. Aber sie sind alle in unserem gemeinsamen Interesse. Deswegen nochmal die Afrika-Initiative der Bundesregierung angestoßen im G20-Prozess, in dem sogenannten, dann aus der Initiative dann Compact with Africa, also sprich ein Stück weit diese Zusammenarbeit mit Afrika, das ist der richtige Weg.
Wo sehen Sie persönlich Entwicklungen, auch aktuell jetzt gerade, die Ihnen Hoffnung bereiten?
Die Hoffnung, die ich sehe, ist, dass einzelne Länder in Afrika durchaus Ansätze zeigen, wie sie vorankommen, dass sie eben ihre wirtschaftlichen, strukturellen Themen, humanitären Fragen, dass sie die geordnet angehen, dass die Weltgemeinschaft, das ist für mich ganz wichtig, auch einen stärkeren Fokus auf Afrika gerichtet hat, weil vielen einfach klar wird, dass hier ein Schlüssel liegt für viele Probleme, die auf uns zukommen, wenn wir hier jetzt nicht dagegen steuern.
HR Info, das Interview mit Professor Joachim Nagel, Vorstandsmitglied der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, zuständig für das Auslandsgeschäft. Wir würden gerne zum Schluss noch ein bisschen auf Ihre Wurzeln schauen. Sie sind geboren in Karlsruhe, Sie sind hörbar aus der Region, Sie sind ein bekennender Fan des KSC und Sie sind erst kürzlich nach Frankfurt gezogen, obwohl Sie ja, Stichwort Bundesbank, schon lange hier arbeiten. Was hat Sie so lange in Karlsruhe gehalten?
Naja, Sie hatten es ja schon anklingen lassen. Mein badischer Singsang, den ich jetzt aufgegeben habe, zu verbergen, gelingt mir sowieso nicht. Also insofern, nein, also es ist doch klar, ich meine, das geht ja vielen Hörern so. Heimat bleibt Heimat. Ich meine, die Frankfurter Region ist sehr schön. Ich lerne das jetzt ja noch intensiver kennen, obwohl ich hier schon so lange arbeite. Aber natürlich die Familie, der Freundeskreis, der ist halt in Karlsruhe, der ist ja da zum Teil immer noch. Das waren so die Ursachen. Meine Frau würde sagen, der alleinige Grund, warum wir nicht früher umgezogen sind, das bist allein du gewesen. Ja, also insofern, ja, also ich bin, glaube ich, der Engpass in der Familie bei dem Umzug gewesen.
Was bedeutet für Sie persönlich das Badische? Sie sagten ja, Sie sind auch ein Badener. Was ist das Badische für Sie? Inwieweit hat Sie das geprägt?
Wie mich das geprägt hat, gut, ist der Heimatbegriff oder wo man eben aufgewachsen ist, das ist natürlich was anderes. Gut, ich glaube, die Badener und die Hessen, finde ich, die trennt nicht so viel. Also beide lerne ich durch Herzlichkeit und eine gewisse Offenheit kennen. Der Badener, der lebt gern, der isst gern, der trinkt gern. Ja, ich glaube, der eine oder andere Hesse, der tut dies auch. Also insofern ist jetzt der Anpassungsprozess für mich gar nicht so schwer.
Wo wir bei diesen kulturellen Fragen sind, würde ich gerne eine Sache noch ansprechen, die Sie gemacht haben auf Ihrem Weg zur KfW, von der Bundesbank zur KfW. Um sich vorzubereiten, haben Sie an einem sogenannten Exposure-Programm teilgenommen, bei dem es darum ging, das Leben in ganz anderen Umständen, auch in Armut, in einem anderen Land kennenzulernen. Was haben Sie da gemacht?
Das war die Ideenvorbereitung für meine zukünftige Tätigkeit im Rahmen eines Programms bei einer Familie, einige Tage zu verbringen in Pune, in Indien, in einem Slumviertel, um sich dort dann auch in die Familie ein Stück weit einzubringen, kennenzulernen, was es bedeutet, in einem Slum zu wohnen. Und das hat mir auch jetzt rückblickend, das liegt ja jetzt schon mehr als 2 Jahre zurück, viele Eindrücke verschafft und hat mich dann auf das durchaus mit einem anderen Blick schauen lassen, was mich jetzt in meiner täglichen Arbeit beschäftigt.
Können Sie das mal beschreiben, das Familienleben dort in diesem Slum? Wie war das? Was war das für ein Haus? Wo haben Sie geschlafen? Wie war das?
Also zunächst mal ist es so, ich habe ja die Zeit dort weitestgehend auch tagsüber mit der Familie dann in dem täglichen Tun verbracht. Es ist eine Familie gewesen, eine Mutter mit mehreren Kindern. Eines ging zur Schule in einem Ausbildungszentrum in diesem Slum, wo das Kind, die Tochter, auf eine Ausbildung als technische Zeichnerin vorbereitet werden sollte. Aber ich sollte mich dann, wie gesagt, ins Familienleben einbringen. Die Frau hat in einer Schule wiederum im Slum als Putzfrau gearbeitet. Der Sohn, das war für mich so ja, eines der eindrucksvollsten Erlebnisse, hat für eine Bank gearbeitet. Seine Rolle
also
war...
Also ein Kollege.
Ja, ich sage so gewissermaßen ein Kollege. Mhm. Ja. Klar, ich war dann natürlich auch neugierig, wie seine Arbeit, was das bedeutet jetzt. Ich dachte, gut, sie wohnen im Slum. Und er arbeitet für die Bank. Ja, also zunächst mal, ja, seine Aufgabe war, das war eine sogenannte Microfinance Bank, also eine Bank, die Kleinstkredite in Pune vergeben hat. Und er hat mit seinem Moped die Kreditakten quasi an die Kunden ausgefahren und hat die Anträge von den Kunden wieder dann in die Bank zurückgebracht. Und ich habe ihn einen halben Tag auf seinem Moped begleitet. Das war, wer so ein bisschen den Straßenverkehr in Indien kennt, der weiß, das ist schon ein Abenteuer an sich, wenn man auf dem Moped dann durch die Straßen von Pune fährt. Und ja, das war ein tolles Erlebnis.
Gibt es etwas, was Sie für Ihre Zeit bei der KfW, die dann begonnen hat, mitgenommen haben, wo Sie sagen würden, das haben Sie gelernt für Ihre Tätigkeit hier durch diese Begegnung?
Ja, natürlich. Es geht am Ende bei all dem, was wir tun, um die Menschen. Diejenigen, die davon profitieren, deren Leben dadurch besser wird, das hört sich jetzt zwar so wie so eine Plattitüde an, aber das wird einem einfach nur bewusst, wenn man sich mit den Menschen, mit deren Lebensumständen auseinandersetzt. Und Entwicklungszusammenarbeit ist Dienst am Menschen und das habe ich mitgenommen für die Zeit, als es dann wirklich losging bei der KfW.
Das war HR Info, das Interview mit Professor Joachim Nagel, Vorstandsmitglied der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW in Frankfurt, zuständig für das Auslandsgeschäft. Ganz herzlichen Dank. Diese Sendung gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Die Fragen kamen von Alexander Schmidt und Christoph Schäffer.